Wir schließen heute die Allianz-Gebetswoche zusammen ab. Und ich habe eine Kiste dazu mitgebracht. Manchmal lassen sich etwas komplexere theologische Vorgänge ganz gut erklären durch anschauliche Beispiele. Und dafür ist heute diese Kiste. Die wird uns heute das ganze Evangelium aufschließen. Also seid gespannt. Ja, miteinander Hoffnung leben, wir haben es schon gehört. Hoffnung war so das Überthema in dieser Allianz-Gebetswoche. Und heute bringen wir das Ganze zum Ende. Das Thema heute ist ganz konkret, Hoffnung bringt ans Ziel. Also konkret, so ganz konkret ist es nicht. Es ist irgendwie so, was hat es damit auf sich, um was geht's? Und um dem nachzuspüren, lese ich einfach den Text, der für heute dran ist, aus dem Buch 1. Thessalonicher, ein Brief, die Verse, Kapitel 5, Verse 23 bis 25. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Ja, Hoffnung bringt ans Ziel und das Ziel ist hier in diesem kurzen Abschnitt ziemlich eindeutig das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus kommt wieder. Für mich war das früher immer total komisch, diese Gedanke, Jesus kommt wieder, was soll denn das bedeuten? Jesus kommt wieder, ich konnte mir nichts vorstellen. Ich kann mir bis heute nichts richtig darunter vorstellen. Und es hat mir auch Angst gemacht, weil dann heißt es so, und er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja, hat jemand Lust, dass nachts ein Dieb ins Haus einsteigt? Also das Bild ist ja auch beängstigend. Und dann aber zu merken, geht bei dem Bild nicht um das Beängstigende. Es geht nicht um den Dieb, sondern es geht darum, um die Zeit, wie ein Dieb. Das heißt, in einer Zeit, wo ich nicht damit rechne. Also ein Dieb würde niemals zu mir ins Haus kommen, wenn er weiß, ich habe schon eine gute Vorahnung, dass er kommen wird. Er wird dann kommen, wenn ich nicht zu Hause bin. Er wird dann kommen, wenn ich tief und fest schlafe oder wie auch immer. Jesus kommt wieder. Letzte Woche bei der Allianz Gebetswochenveranstaltungsgottesdienst, dann stand plötzlich ganz vorne auf der Leinwand dieses Jesus kommt wieder. Und irgendwie habe ich mich sehr gefreut, weil ich gedacht habe, ja, ich will, dass Jesus wiederkommt. Ich freue mich drauf, wenn er endlich wiederkommt, weil ich weiß, das wird richtig gut. Ich freue mich darauf. Jesus kommt wieder. Wir haben nichts zu verlieren. Und ich bin aufgewachsen mit diesen gruseligen Büchern da, mit diesem Flugzeug und auf einmal sind die Hälfte der Passagiere entrückt und so. Ganz gruselige, ganz schräges Zeug, wirklich. Damit bin ich irgendwie groß geworden, deswegen war für mich so, das Wort Endzeit hat für mich immer noch einen komischen Nachgeschmack. Hab mich erst ein Kollege gefragt, hast du eine theologische Ausarbeitung zum Thema Endzeit? Und irgendwie beim Thema Endzeit, wir leben am Ende der Zeit, das stimmt schon, das glaube ich auch, aber irgendwie verbinde ich mit Endzeit dann diese ganzen Bilder, die ich als Jugendlicher durch Bücher und sonst was so eingepfropft bekommen habe. Aber Jesus kommt wieder und das ist gut und mich hat es gefreut, das zu lesen und zu denken, ja, ich bin bereit, du kannst jeden Moment kommen und es gibt nichts Schöneres, als dass du endlich wiederkommst. Hier steht, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Wir merken, hier geht es darum, was Gott tut. Hier merken wir, und das ist jetzt die Kiste, also diese Kiste ist das Allerwichtigste. Er bringt mich ans Ziel. Er bringt, Moment jetzt. Tja, wie komme ich jetzt zu der Folie in den nächsten? Ne? Dankeschön, genau. Er bringt mich ans Ziel. Und es ist so schön in dem Text, er heilige dich durch und durch. Und ich denke da an so einen Hefeteig. vom Hefeteig geknetet, durch und durch und durch. Und so arbeitet er an mir. Er bringt mich ans Ziel. Also nicht ich kann mich ans Ziel bringen oder hoffentlich komme ich irgendwann ans Ziel, sondern er ist mit mir unterwegs. Er sieht mich, er liebt mich, er kennt mein Herz und er arbeitet an mir, auch durch Lebensumstände, durch das, was mir passiert, damit ich an dem Tag, wenn er wiederkommt, auch wirklich dastehe und bereit bin. Das hat mich total gefreut. Das ist das Wichtigste. Das ist das Evangelium. Er bringt mich dahin, wo ich hin muss. Ich kenne ja das Ziel gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo genau lang und so. Aber er tut es. Er heilige euch durch und durch. Das ist ein Gebet, das Paulus spricht. Gebet. Am Ende des Textes merken wir dann, jetzt sind wir wieder zurück. Matthias, kannst du auf den Text zurückspringen? Genau. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Da ist sich Paulus vollkommen sicher. Ich bin mir auch vollkommen sicher, dass ich Gott in allem vertrauen kann. Wisst ihr, selbst wenn, ich begegne öfter Menschen, die sagen, meine Kinder, die glauben nicht so an Gott. Und das hätte ich mir anders gewünscht. Ich bin immer so voller Zuversicht, dass Gott treu ist, der euch ruft, weil er ruft, nicht ich rufe meine Kinder irgendwo hin. Er wird es auch tun. Er wird es auch tun. Und dann sagt Paulus am Ende, Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Also wir merken, das ist ein Gebet, das Paulus spricht und wir können beten für den Paulus und für, also wir beten nicht mehr für Paulus, aber für die, die in der Welt irgendwie arbeiten, die das Evangelium verkünden. Und die beten aber auch für uns. So, das ist so. Ne? Wichtig ist diese Kiste, er bringt uns ans Ziel. Und ich finde es genial, weil wir das Ziel oft gar nicht kennen. Jetzt kommen wir zu diesem Mann. Bin über den gestolpert diese Woche. Manchmal ist es gut, über den Tellerrand zu blicken. Das ist Taisir Abu Sa'da. Dieser Mann war eine Zeit lang, der ist Palästinenser, für Yasser Arafat, der ja mittlerweile auch schon gestorben ist, dem PLO-Chef, Palästinenser-Chef, war ein Scharfschütze. Also er hat für ihn Leute abgeknallt. Ich finde es immer interessant, wenn man so über den Tellerrand blickt und dann auf einmal solche Menschen sieht und das auf einmal Sinn macht. Dieser Mann hatte ganz andere Ziele im Leben. Und Gott hat ihn gerufen und hat seine Lebensziele vollkommen auf den Kopf gestellt, vollkommen verändert. Ich lese euch mal vor, was er in einem Interview im Schweizer Tagblatt, ist schon ein bisschen her, 2012, geantwortet hat auf die Frage, früher hatten sie aber eine Mission. Wie viele Menschen haben sie als PLO-Scharfschütze umgebracht? Dann sagt er, ich habe nicht gezählt. Das ist eine dunkle Zeit, an die ich mich am liebsten nicht zurückerinnern mag. Ich rede viel lieber über das Blut, das Christus für mich am Kreuz vergossen hat, nicht über das Blut, das wegen mir floss. Dann wird er gefragt, trotzdem ist es einfacher, einen Menschen aus der Ferne zu erschießen, sagt er. Aber als Scharfschütze wird das Töten persönlich. Ich studierte meine Opfer lange durch das Zielfernrohr und erst dann drückte ich ab. Einem Menschen das Leben zu nehmen, ist das Schlimmste, was man sich selbst antun kann. Doch mit meiner Geschichte muss ich leben. Frage, war Hass damals Ihr Motor? Sa'da antwortet, Motivation waren mein Zorn und meine Frustration. Ein palästinensisches Sprichwort lautet, ein Mann ohne Land ist ein Mann ohne Ehre. Und ein Mann ohne Ehre ist besser tot. Deshalb stellte meine eigene Sterblichkeit auch nie ein Problem dar. Seine Ziele im Leben war, um Land zu kämpfen. Seine Motivation war Hass. Und Jesus hat sein Leben so komplett verändert, dass er heute jemand ist, der Jesus von ganzem Herzen nachfolgt, der durch die Welt reist und von ihm erzählt. So komplett kann Jesus unser Ziel verändern oder uns Ziel geben, uns Richtung geben. Wir Menschen selbst kennen das Ziel nicht, woher denn auch? Wir brauchen ihn, der uns dieses Ziel zeigt. Wir brauchen ihn, der uns ans Ziel bringt, weil wir da nicht hinkommen. Das ist das Erste und Wichtigste. Das Zweite, und jetzt müssten wir mal die Kiste aufmachen. In dieser Kiste ist nochmal eine Kiste.
Cool.
Neue Hoffnung. Genau, wenn wir entdecken, Jesus bringt uns ans Ziel, dann ist es er der, der uns neue Hoffnung in unser Leben reingibt. Und das ist jetzt das Thema vom Allianzgebets, von der Allianzgebetswoche. Ich stoße mich immer an diesem Wort Hoffnung. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich weiß, Hoffnung kann auch ganz schön gefährlich sein. Wenn ich meine Hoffnung auf etwas setze und es tritt dann nicht ein, wenn ich zum Beispiel der Glücksspieler, ne, der im Casino ist, Woche für Woche, und dann hat er noch in seiner Tasche noch 10 Euro, 5, 2 Euro Stücke, und er wirft eins nach dem anderen durch diesen Schlitz, und mit jedem Stück, was er reinwirft, mit jedem Geldstück, wird seine Hoffnung immer noch größer. Jetzt muss es endlich, jetzt muss es soweit sein, jetzt knacke ich da diesen Jackpot oder wie auch immer. Und am Ende hat er gar nichts mehr. Hoffnung kann uns auch zugrunde richten. Hoffnung kann ganz gefährlich sein. Ich kann hoffnungslos der Hoffnung verfallen. In unserer Gesellschaft ist es ganz ähnlich. Wir hoffen ja auch immer, dass irgendwie alles besser wird. Und wie lange haben wir gehofft, dass die Menschen werden ja auch alle besser mit der Zeit. Die Menschheit wird klüger. Und dann haben wir einen Krieg hier. Und wir merken, das haut irgendwie nicht hin, dass alles immer besser wird. Die Spirale geht immer nach oben. Genauso ist es in unserer Marktwirtschaft. Jeder Betrieb rechnet immer damit, jedes Jahr wieder aufs Neue Plus zu machen. Und was ist, wenn wir aber erleben, dass mal nicht so gut läuft, weil sich Autos oder was weiß ich jetzt plötzlich mal nicht verkaufen so gut. Warum auch immer. Und dann sind wir völlig überrascht, weil wir sagen, das muss doch immer mehr werden. Das muss immer wachsen, wachsen, wachsen. Wir sind völlig auf Wachstum aus. Aber dass dieses System des Wachstums auch Grenzen hat. Dass wenn du ein Kaugummi kaust, so eine Blase machst, du die nicht endlos aufpusten kannst. Irgendwann plupp, fällt er in sich zusammen, er implodiert. Wir hoffen uns bankrott, sagt der Psychologe Arnold Retzer. Und diese Hoffnung, dass immer alles besser wird, ist eine billige Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht trägt. Es kann sein, es fühlt sich an wie eine Droge, fühlt sich gut an, ist schön irgendwie. Wir hoffen, wir glauben. Aber es werden Tage in unserem Leben kommen, wo vielleicht diese Hoffnung nicht mehr trägt. Weil wir merken, das haut überhaupt nicht hin. Es wird nicht immer alles besser. Kommt vielleicht Krankheit ins Leben oder irgendwas und ich merke plötzlich, es haut nicht hin. Ich kann nicht endlos hoffnungsfroh sein. Und auch die Kirchen sind in so einer Krise. Haben wir denn Hoffnung? Was ist unsere Hoffnung für diese Welt? Dass die Gemeinden immer weiter wachsen und wachsen und wachsen und dass irgendwie, was hoffen wir für diese Welt? In 1. Petrus, das ist da runtergerutscht. Kann man das irgendwie hochschieben? Das ist mir noch nie passiert. Okay. Also, was da steht ist, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, nicht nur weil, sondern weil es diese Auferstehung gibt, weil Auferstehung was ist, was da ist, deswegen sind wir, die wir zu ihm gehören, neu geboren worden, wiedergeboren worden, hinein, also wo sind wir reingeboren worden, in eine neue, lebendige Hoffnung. Sind wir reingeboren worden. Und diese Hoffnung gründet einzig und allein darauf, dass Christus der Auferstanden ist. Und wenn wir über Auferstehung nachdenken, dann merken wir, niemand kann auferstehen, der nicht vorher gestorben ist. Also die Kraft der Auferstehung ist eine Kraft durch den Tod hindurch und dann kommt die Auferstehung. Wir hätten ja immer gern das Wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung und einfach so plopp, ist einfach da, weil es so schön ist. Aber hier steht Wiedergeboren, ne, die Auferstehung, da ist meistens vorher der Tod. Jesus ist durch ganz schöne Schmerzen durchgegangen. Auch die Jesusbewegung, die ist nicht irgendwie explodiert oder so, weil so viele Leute plötzlich, sondern es sind immer mehr Leute, haben sich von Jesus abgewandt, bis er am Ende relativ alleine am Kreuz gestorben ist. Und dann kommt die Auferstehung. Unsere Hoffnung beruht nicht darauf, dass irgendwas größer wird oder wächst oder schöner wird oder besser wird. Unsere Hoffnung gründet, dass in allem, egal was kommt, Jesus der Auferstandene ist. Wir sind wiedergeboren in diese lebendige Hoffnung hinein. Also ihr seid jetzt hier die Glückskinder. Ihr seid in eine neue Hoffnung reingeboren worden. Ihr saugt die in euch auf. Ihr seid Teil davon. Wie wenn du eine Banane in Schokolade tauchst. Oder einen Keks in Kaffee. Oder was immer ihr auch gerne eintaucht. Oder ummantelt. Gebrannte Mandeln mag ich auch gerne. Ihr seid umschlossen, ihr seid Teil, ihr seid in dieser Hoffnung, lebt ihr. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid Hoffnungsmenschen. Wir sind die Hoffnungsmenschen dieser Welt. Wir Christen. Nicht Elon Musk, weil er uns verspricht, zum Mond zu fliegen, und nicht die Großen dieser Welt, die uns, was weiß ich, was erzählen, sondern weil Christus von uns auferstanden ist, bist du Hoffnungsmensch. Das ist die zweite Kiste. Neue Hoffnung, neue Hoffnung. Wir sind Teil davon. Du bist Hoffnungsmensch. Also die erste Kiste, ich erinnere nochmal daran, war: Jesus bringt mich ans Ziel. Und in dieser Kiste, das wäre ja zu einfach, ne? Wenn man einfach sagen würde: bringt mich ans Ziel, dann muss ich ja nichts machen, ne? Bleibe ich einfach sitzen und warte, bis der Bus anhält und ich aussteigen kann. Nein, du bist in dieser Welt eine lebendige Hoffnung, ein Hoffnungsmensch. Und es gibt aber auch noch einen dritten. Warum ist das abgestürzt? Das verstehe ich überhaupt nicht. Mein Herz bringt mich ans Ziel. Das ist jetzt der dritte Punkt. Ja. Mein Herz bringt mich ans Ziel. Wir haben letzte Woche bei der Allianz-Gebetswoche im Thessalonicher Brief die Verse vorher gelesen. Und das ist das Ende vom ersten Thessalonicher Brief. Sozusagen das PS. Das ist auch der Text. Aber ich lese lieber hier die Übersetzung. Ist schöner. Und in diesem Text geht es darum, dass unser Herz uns leiten soll und uns den richtigen Weg zeigen soll. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern: erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Also Gemeindeleitung. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen euch den rechten Weg. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille. Unterdrückt nicht Gottes Wirken unter euch. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Also hier ist das Gebet von Paulus, dieses achtet auf euer Herz. Lasst euch nicht in die falsche Richtung ziehen. Ihr habt einen Auftrag, am Ende am Ziel anzukommen. Und passt auf, dass euch zum Beispiel nicht Böses irgendwie die Füße unter den Boden wegzieht. Lasst euch nicht verführen von Leuten, die euch mit irgendwas vollquatschen. Passt auf, dass euer Herz auf Spur bleibt. Ich fahre manchmal gerne im Sommer, wenn es warm ist, auf dem See zum Beispiel mit so einem SUP, mit so einem Stand-Up-Paddle-Ding. Und einmal bin ich über den Ammersee gefahren. Schon länger her, ein paar Jahre her. Und beim Ammersee ist so, dass der ist ein langer See und der ist 2 Kilometer ungefähr breit. Und um von der einen auf die andere Seite zu kommen, muss man schon irgendwie so ein Ziel anvisieren, weil sonst fährt man da irgendwie so zickzack darüber. Also ein Ziel anvisieren und obwohl man das Ziel anvisiert und weiß, da will ich hin irgendwie zu diesem, keine Ahnung, zu dieser Blockhütte, was immer das da ist, da will ich hin. Trotzdem merkt man, dass man ab und zu mal so fährt und dann wieder in die andere Richtung und man fährt trotzdem zickzack. Wenn man aber diese Blockhütte gar nicht vor Augen hätte, dann würde man irgendwie darüber fahren und wahrscheinlich auch, keine Ahnung, nirgendwo ankommen. Und daran habe ich so gedenken müssen, dass Paulus uns sagt, passt auf, dass ihr das Ziel erreicht. Lasst euch nicht vom Weg abbringen. Und es gibt vieles, was euch vom Weg abbringen will. Da gibt es Menschen, die dich verletzen. Wie gehst du damit um? Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Kannst du diesen Menschen vergeben? Und ich glaube, das können wir. Gott gibt uns da eine Verantwortung. Er sagt, passt auf euch auf. Und wenn du Dinge nicht selber hinkriegst, dann such dir jemanden, mit dem du beten kannst, mit dem du darüber reden kannst. Pass auf dein Herz auf. Diese Verse hier im Thessalonicher Brief, die sind ganz am Ende des Textes. Also man könnte meinen, so Briefschluss, so PS, ne? So Postskriptum. Und früher war das so, wenn man handschriftlich was geschrieben hat und am Ende ist dir noch was eingefallen. Oh, das habe ich ganz vergessen zu schreiben. Die Tante Erna hatte die Gürtelruse oder was weiß ich was. Das hätte ich noch schreiben sollen. Dann musst du am Ende, weil du kannst ja den Text nicht, ne, heute mit Computer, kein Problem, einfach zwischenrein, aber dann musstest du hinten PS schreiben, Postskriptum, habe ich vergessen. Man könnte meinen, dass Paulus hier, ne, erst schreibt einen Brief und am Ende so, ja, dann noch so, ach, das habe ich ganz vergessen. Aber das ist bei diesem Postskriptum nicht so. Sondern am Ende schreibt er das, was grundsätzlich wichtig ist, was ein Leitstern ist, die Ausrichtung, auf die es ankommt. Also vorher schreibt er die Sachen, ja, das ist wichtig, aber jetzt kommen die Sachen, die will ich euch nochmal sagen, die sind wirklich wichtig, die sind immer wichtig. Das ist der Leitstern, darauf kommt es an. Und diese drei Dinge sind tatsächlich, oder das, was er hier schreibt, ist genau diese drei Sachen. Das eine ist, hey, passt gut auf dein Herz auf. Aber wir alleine schaffen das nicht. Das wissen wir auch. Deswegen merken wir stecken in einer größeren Kiste. Ach, wir sind ja wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das immer wieder zu realisieren, weil Christus auferstanden ist. Weil er den Tod besiegt hat. Weil nichts ihn aufhalten kann. Deswegen kann ich auch in allem Zerbruch, in allem Tod, in all dem, was schwierig ist in meinem Leben, immer wieder mich daran erinnern, hey, ich glaube doch an Christus, er ist meine Hoffnung und ich habe neue Hoffnung. Ich bin ein Hoffnungsmensch. Und dann merken wir, ja, aber eigentlich, weißt schon, es ist er bringt mich ans Ziel. Ich kriege das sowieso nicht hin. Wie gut, dass er mit mir auf dem Weg ist. Wie gut, dass er mir hilft, dass ich meinen Weg finde, dass ich mein Herz gut steuern kann. Und dass ich nie vergesse, dass ich ein Hoffnungsmensch bin. Und das ist die dritte Kiste. Ja, so komplex ist es manchmal mit dem Glauben, so verschachtelt. Aber alles drei gehört zusammen. Mit Christus ans Ziel. Das Ziel ist, dass er selber wiederkommt. Und daran glauben wir und darauf hoffen wir. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir haben Hoffnung, weil du die Hoffnung bist. Wir haben Hoffnung, weil du das Ziel bist. Du bist nicht nur unser Ziel, du bist überhaupt grundsätzlich das Ziel von allem. Alles hat sein Ziel in dir. Alles gehört dir, diese ganze Welt, und alles wird in dir wieder einen Platz finden. Herr, ich danke dir, dass du treu bist. Auch wenn wir untreu sind, bist du treu und du bringst unsere Kinder und du bringst uns und du bringst uns ans Ziel. Du meinst es gut mit uns. Und wir wollen uns dir hingeben, wir wollen uns dir anvertrauen in deine Hände. Und zwar alles von uns, Leib, Seele und Geist. Weil du der bist, der uns durchknetet, der uns verändert, der uns durch und durch zu Hoffnungsmenschen knetet. Und du kennst die Dinge in unserem Leben, wo wir verzweifeln, wo wir Angst haben, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und ich bitte dich, Herr, dass wir auf dich schauen. Dass wir nicht auf die Wellen um uns schauen, sondern dass wir auf dich alleine gucken können. Und danke, dass du uns Geschwister gibst, dass wir es nicht alleine machen, sondern miteinander. Wir können es nicht miteinander. Ich danke dir für Gemeinde. Ich danke dir für das gemeinsam auf dem Weg sein in Richtung Ziel. Und ich danke dir, dass du das Ziel bist, folglich auch das Ziel kennst. Mein Ziel und das Ziel der ganzen Welt. Amen.